Ach, schon. Okay.
Ja, mega, was für ein Einsatz bei einem Kindermusical und mega, was für ein Ergebnis rausgekommen ist und wie die Kinder hier vorne noch mitgewippt haben, den Text und die Musik noch im Blut haben. Ja, genial. Und heute, es geht darum, siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir, so lautet der Titel für die Predigt, der auch im Plan vorgegeben wurde. Und ja, ich habe mich gefreut, als ich diesen Titel gelesen habe, weil ich habe gedacht, jawohl, das ist die Chance, das ist der Moment, auf den ich schon ungefähr 20 Jahre warte, dass ich am Anfang von der Predigt mein persönliches Königserlebnis mitgeben kann oder erzählen kann. Und ja, ich habe, ganz demütig kann ich das sagen, ich habe nicht nur schon mal einen echten König getroffen, sondern ich kann von mir behaupten, ich habe schon mal einem echten König einen neuen Haarschnitt verpasst. Wer kann das schon sagen? Einem König einen neuen Haarschnitt verpasst und dieser König, es ist niemand Geringeres als dieser werte Herr hier, König Nanakofu-Mafu II. Nanakofu-Mafu II., ja, nur halben Scherz, ist nicht mal ein richtiger Scherz, sondern der war wirklich König, Häuptling der Ashanti in Ghana. Wer Gerald Asamoah, den Fußballspieler noch kennt, der gehört auch zu diesem Stamm. Mit deutschem Namen oder mit richtigem Namen heißt er Fritz Pavelzig. Ich weiß nicht, wer schon mal seine Geschichte gehört hat. Wir waren so eben vor ungefähr 20, 25 Jahren. Da war ich ab und zu mit ihm unterwegs. Er war Missionar in Ghana, hat eine total verrückte Lebensgeschichte, auch schon bevor er Missionar wurde in Ghana. Aber um es abzukürzen, er war da tätig als Fußballtrainer und eben Missionar. Und er wurde eines Tages entführt, auf einen Lieferwagen irgendwie draufgeknallt, in einen dunklen Raum gebracht, am ganzen Körper die Haare abrasiert. Dann kamen irgendwelche Leute rein, die ein Schaf irgendwie mit einem Schaf und Schwert, und er hat schon gedacht, jetzt geht's ihm an den Kragen. Es ging nicht ihm am Kragen, sondern dem Schaf. Er wurde dann mit diesem ganzen Schafsblut eingerieben, bespritzt und wurde wieder sein Willen zum Häuptling, zum König von diesem Stamm ernannt. Also total verrückte Geschichte. Und wenn jemand wirklich gut erzählen kann und ergreifend oder begeisternd erzählen kann, dann war das dieser Fritz Pavelzig, lebt schon etwa 10 Jahre nicht mehr. Aber er war oft in Deutschland und hat er in Deutschland gelebt. Und wir waren viel bei ihm bei Jugendevangelisationen oder irgendwelchen Tagen mit ihm unterwegs. Und einmal hat er halt einen neuen Haarschnitt gebraucht. Da konnte ich ihm dann die Haare schneiden. Und somit habe ich einem echten König die Haare geschnitten. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben und man übertreibt auch gerne so, was man alles geleistet hat, wen man getroffen hat und so weiter. Aber ja, mein Königserlebnis. Und heute geht es aber nicht um mich, nicht um Fritz Pavelzig oder Nanakofu-Mafu II., sondern es geht um das, was der Prophet Zacharja im Alten Testament, was er über den König sagt. Nicht über den aus Ghana, sondern um den größten König, den es gibt. Und er fängt an, Zacharja 9, Vers 9, freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, da möchte ich einen kleinen Cut machen, ja, freue dich, juble, siehe. Zacharja sagt, wir haben Grund zum Jubeln, Jerusalem, das Volk Israel, das hat Grund zum Jubeln, weil, und das leitet er ein mit diesem Siehe. Siehe bedeutet in der Bibel immer, hier kommt was Großartiges. Es hat eine Signalfunktion. Es weist hin, dass was Großes entsteht, dass was Neues entsteht, was Gewaltiges, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und es ist nicht nur bei Zacharja so, sondern in der ganzen Bibel von vorne bis hinten. Da weist dieses Wort Siehe immer wieder auf was Neues, auf was Großes hin. Schon im ersten Kapitel, 1. Mose 1, Vers 31, Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Die Erschaffung der Welt, siehe, was Gewaltiges ist entstanden, es war sehr gut. Dann, vor der Geburt oder bei der Geburt von Jesus, die Engel auf dem Feld, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Auch hier das siehe. Und dann ein Sprung ganz ans Ende der Bibel, und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So steht es in Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Sacharja beschreibt es schon, Gott, er handelt. Gott handelt groß, er handelt unbeschreiblich. Und eben, er übertreibt nicht, wenn er vom König spricht, von der Größe oder so, sondern er untertreibt eher, wenn es weiter heißt. Freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Und Sacharja macht schon klar, es geht nicht darum, welche Erfahrungen wir hier auf der Erde mit Menschen, mit berühmten Menschen haben, mit Königen oder nicht so königlichen Königen, sondern dass es darum geht, dass wir oder welche Erfahrung wir machen mit diesem König, von dem er hier spricht. Mit dem König nicht nur von einem Volk, sondern vom ganzen Universum. Und die, an die er diese Prophezeiung richtet, diese Vorausschau, was in Zukunft geschehen wird, dass dieser König kommen wird, es geht eben an das Volk Israel, die zu der Zeit, ja, noch in den letzten Tagen, sag ich mal, vom Exil waren. Sie wurden verbannt, sie wurden aus ihrem Land rausgerissen nach Babylon. Und jetzt ist dieses Exil, diese Zeit am Ende, aber ja, Jerusalem, der Tempel liegt noch in Trümmern. Und dieser König wird verheißen, der König, es wird verheißen, es wird was ganz Neues geschehen. Es ist nicht ein König, ein schlechter König, sondern ein König des Friedens. Und die Israeliten, sie haben ja ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Königen in ihrer Geschichte. Könige, die nicht für das Gute standen, sondern ja, wo das Volk oder die das Volk in den Abgrund gerissen haben, die, wo es immer mehr bergab ging wie bergauf. Könige, die nicht an das Volk gedacht haben, sondern an sich, die Gottes Weg verlassen haben, andere Götzen in das Volk gebracht haben und so ja dem Volk letztendlich geschadet haben. Also wenn Sie das Wort König gehört haben, haben Sie vielleicht nicht das beste Bild gehabt. Und genauso von den Königen drumherum, um die Völker, um die Länder, um Israel herum. Könige, die unnahbar waren natürlich, willkürlich, grausam, die mit harter Hand geherrscht haben und denen ja ein Menschenleben nichts bedeutet hat. Und vielleicht ist auch ja dein Bild von diesem König ein grausames Bild, dieser weit entfernte, unmenschliche König, was hat der mit meinem Leben zu tun? Aber dieser König, er möchte was mit unserem Leben zu tun haben, und Sacharja beschreibt auch, welche Eigenschaften dieser König hat. Nicht Grausamkeit, nicht Willkür, sondern dieser König, er ist gerecht. Ein gerechter König, nicht nur für seine eigene Tasche, sondern für die Menschen, für das Volk. Ja, er herrscht in Gerechtigkeit, nicht willkürlich, nicht heute so, morgen so, sondern er legt sich fest, er schließt Verträge mit seinem Volk und letztendlich schafft er eine Gerechtigkeit, die wir niemals hinbekommen würden. Eine Gerechtigkeit, dass wir selber gerecht sein dürfen, gerecht vor Gott stehen, wie es die Bibel nennt, dass wir zu Gott kommen können ohne Hindernisse, ohne schlechtes Gewissen, sondern zu ihm kommen können und erleben, was es heißt, Gerechtigkeit zu haben. Das nächste, dieser König, ein Gerechter, ein Retter ist er, oder siegreich heißt in anderen Übersetzungen. Ein König, der in Schwachheit kommt, in der größten Schwachheit, aber der in Kraft und mit Vollmacht regiert. Eine Kraft, die alle Finsternis, allen Tod besiegt. Und ich weiß nicht, wer ja, dieses Mädchen kennt. Ich mag es sehr, es ist aus der Geschichte oder aus dem Film Narnia. Film Narnia, das Mädchen heißt Lucy. Ich weiß nicht, wer den Film schon mal gesehen hat. Und ich muss zugeben, ich bin normalerweise nicht so arg nah am Wasser gebaut oder ja, mir rollt es eher die Zehennägel hoch als die Tränen runter bei manchen Filmen. Aber jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe von dieser Lucy, irgendwie bewegt sich da in mir was, dass ich sogar hier anfange zu heulen oder mir manche Tränen so runterfallen, weil ich es einfach so grandios finde, wie diese Szene umgesetzt ist. Und nicht nur, weil es ein Film ist, sondern weil viel mehr dahinter steckt. Weil es das ausdrücken soll, auch C.S. Lewis, der eben diese Geschichte geschrieben hat, weil es ausdrücken soll, ja, was dieser König in unserem Leben bewirkt. Man sieht hier in der Szene, in dem Film, man sieht diese kleine Lucy, sie steht hier, man sieht es nicht so gut, aber sie steht auf einer Brücke auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da steht eine riesige, eine dunkle, eine starke Armee, die alle grimmig gucken, die ja ihr ans Leder wollen. Und vielleicht sieht man es, sie steht da mit so einem verschmitzten Lächeln, die Armee, sie guckt so ein bisschen blöd und sie zieht so einen kleinen Dolch aus ihrer Tasche und grinst die Feinde nur so an. Also, okay. Und warum kann sie mit so einem verschmitzten, kindischen oder kindlichen Lächeln dastehen? Aus dem Grund, es war nur das halbe Bild, sondern hinter ihr, da taucht dieser Löwe auf. Dieser Löwe, Aslan, ein Bild für Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum diese Lucy mit so einem verschmitzten Grinsen, mit ihrem kleinen Dolch, dieser Armee entgegentreten kann. Weil sie weiß, der König, er steht hinter mir, er steht an meiner Seite, er kämpft für mich. Ich bin nicht verloren, sondern er hat die Macht, er regiert und er ist der, ja, der die Feinde besiegen kann. Ein siegreicher König, und vielleicht geht es ja ganz ähnlich, dass du ja, einer Armee gegenüberstehst, die ganz unterschiedlich aussehen kann, nicht irgendwelche grimmigen Reiter auf dem Pferd, aber ganz andere Dinge, die vor dir stehen im Leben und du keine Ahnung hast, wie du das bewältigen sollst, wie da der Sieg aussehen soll. Aber auch schon in dieser Prophezeiung, die Sacharja macht, ja, wir dürfen lächeln, wir dürfen unsere kleine Kraft zeigen, weil wir wissen, dieser König, dieser siegreiche König, er steht hinter uns und er kämpft für uns. Und der König, er ist arm heißt oder auch demütig, gibt ganz unterschiedliche Worte, mit denen dieser König beschrieben wird. Und eben schon die Ankündigung, die siehe, dein König, er kommt zu dir, er kommt in die Welt, er bleibt nicht entfernt. Sacharja kündet schon ja, Weihnachten an, aber er sagt auch, es ist nicht nur Weihnachten, sondern es geht weiter bis Karfreitag, bis Ostern. Der arme König, der nicht nur ein armes Reittier wählt oder so, sondern der arm gemacht wurde für uns, der gedemütigt wurde für uns an Karfreitag am Kreuz. Und dieser König, er reitet auf einem Esel. Ja, ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail. Er reitet auf einem Esel. Er kommt nicht auf einem Kriegspferd, auf einem Schlachtross, sondern er kommt auf einem Esel in die Stadt geritten. Und früher war es wohl so, das war nicht ungewöhnlich, dass ein König auf einem Esel geritten ist. Auch in der Bibel immer wieder wichtige Personen, sie reiten auf einem Esel. Aber es war so, wenn im vorderen Orient früher, zu der Zeit oder noch früher, da war es so, wenn ein König ein Land eingenommen hat, eine Stadt eingenommen hat und er wusste, die Leute, die wollen mich eigentlich gar nicht, die lehnen mich ab, die hassen mich sogar, die wollen nicht, dass ich ihr König bin, die sehen meine Regierung als Unrecht an, dann kam er nicht mit Esel, sondern dann kam er hoch zu Ross, auf einem Schlachtross, um zu zeigen, ich habe die Macht, ich habe die Kraft, ihr steht unter meiner Hand. Aber eben ganz anders war es, wenn ein König, wenn er in seine Stadt, in seinem Reich, in seine Hauptstadt kam, dann kam er auf einem Esel geritten, um zu zeigen, ich meine es gut mit euch. Und das Volk hat gezeigt, ja König, wir lieben dich, du bist unser König, du bist unser rechtmäßiger König, dir wollen wir folgen. Und es heißt eben, Jesus, er kam, der König, er kommt auf einem Esel geritten. Also der Esel nicht unbedingt ein ja, lächerliches oder schwaches Tier, sondern es drückt ganz viel aus. Und eben auch in der Weihnachtsgeschichte natürlich der Esel nicht wegzudenken. Und ich möchte, ja, um was zu verdeutlichen, nochmal ein anderes Tier, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, kommt eher nicht in der Weihnachtsgeschichte vor, sondern ja, der Grönlandhai. Ich weiß nicht, wer den Grönlandhai kennt, kommt mit einem, ich habe es immer wieder in den Nachrichten oder welchen Berichten gesehen in letzter Zeit. Dieser Grönlandhai, zum einen auf dem Bild, man sieht vielleicht nicht so recht, wie groß der ist, das könnte auch eine Flunder oder eine Forelle sein von der Größe her, aber ein Grönlandhai, der kann gewaltig werden. 8 Meter lang, 2,5 Tonnen schwer etwa, so die größten Exemplare, die man wohl gefunden oder gesehen hat. Gewaltig wie diese Prophezeiung von Sacharja, eine gewaltige Prophezeiung. Aber was das Besondere an diesen Grönlandhaien ist, die können bis zu 500 Jahre alt werden oder so 500 Jahre etwa. Also wahnsinnig lang, wenn man zurückdenkt, die Fische, die jetzt hier oder die Haie, die rumschwimmen, was die schon eigentlich erlebt haben oder welchen Teil von der Weltgeschichte. Ja, total abgefahren. Und wenn man diese Prophezeiung von Sacharja nimmt, von David bis zu dieser Prophezeiung waren es etwa 500 Jahre, also ein so ein Grönlandhai leben lang. Und von Sacharja bis diese Prophezeiung wieder aufgetaucht ist, in Erfüllung kam, ging nochmal so etwa 500 Jahre ins Land. 500 Jahre, wo es vielleicht gewirkt hat, wie abgetaucht, aber eben dann nach der Geburt Jesu, einige Jahre oder 30 Jahre später, oder 33, da kommt diese Prophezeiung wieder ins Licht. Matthäus 21, ab Vers 1, ich lese uns die Verse. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat, sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Ja, diese Prophezeiung, sie taucht wieder auf. Jesus erfüllt diese Prophezeiung, als er in Jerusalem einreitet. Als er einreitet, eben nicht auf dem Schlachtross, sondern auf einem Esel. Und die Menschen, ja, ich denke, sie erkennen das, sie fangen an zu jubeln, sie fangen an, Zweige abzuhauen, die auf den Weg zu legen, sie fangen an, ihre Kleider vor dem König auszubreiten, dass er drüber reiten kann. Und eben diese Wartezeit, nicht 20 Jahre, bis man eine Geschichte erzählen kann, sondern über 500 Jahre sind zu Ende und dieser König, er kommt nach Jerusalem. Und das Spannende, es hält nicht lange an, der Jubel, sondern die Menschen, aus diesem Jubel, aus dieser Freude wird Hass, wird Ablehnung. Sie bringen Jesus ja ans Kreuz und auch das Schild über dem Kreuz, Jesus Christus oder Jesus, König der Juden. Der König der Juden, er hängt am Kreuz. Er weiß, was ihm passiert, er weiß, was daraus wird, wenn er in seine Stadt kommt. Und dennoch, was macht er? Wie gesagt, nicht auf einem Kriegspferd, sondern er reitet auf einem Esel in die Stadt ein und er kommt in Frieden. Und wenn es heißt, siehe, dein König kommt zu dir, dann gilt es natürlich für die Juden, dann gilt es für das Volk Gottes, aber es gilt letztendlich genauso für uns. Und was bedeutet es, dass dieser König, dass er in Frieden zu mir kommt, dass er auf dem Esel reitend auch zu mir in mein Leben kommen will, in meine Situation, mit seinem Frieden, mit seiner Kraft. Und ein Vers auch aus Offenbarung, wo es auch heißt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Er klopft an, der König klopft an und er tritt nicht die Tür ein, er randaliert nicht in meinem Haus, sondern er macht auch keinen Staatsbesuch und geht dann wieder, sondern das finde ich so das Grandiose auch an Weihnachten, an der ganzen Geschichte mit Jesus, dass auch mein Herz, dass er dein Herz als sein Königreich aussucht. Unser Herz als Königreich, egal ob da drin Chaos herrscht, ob es Krieg gibt, ob die Wirtschaft am Boden liegt oder auch die Unsicherheit regiert, wie das nächste Jahr werden wird. Dieser König, er kommt in unser Herz. Und wenn man sich das so vorstellt, oder ich habe mir das so vorgestellt und laden es ein, so ein bisschen mit vorstellen, man steht so kurz vor Weihnachten, man hat noch nur noch ein paar Tage Zeit, irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen für die Weihnachtsfeier, für das, was ansteht. Und dann meldet sich ein König an. Klingelt jemand, hey, morgen kommt ein König zu dir. Sei nicht überrascht, wenn er kommt. Und ja, ich weiß nicht, wie schnell die Weihnachtsstimmung dann verflogen wäre. Wenn man denkt, oh, gerade jetzt, gerade in der Weihnachtsstimmung, ich habe noch nicht alle Geschenke, der Menüplan ist noch nicht fertig, der Baum steht noch nicht, die Gans rennt noch frei herum. Und man ist vielleicht innerlich gestresst, weil man viel zu viel im Kopf hat und denkt eben, wie kriege ich diese Gans vom Garten in den Kochtopf? Und man hat eigentlich noch gar keine Lust auf Weihnachten. Und jetzt so auf Knopfdruck Harmonie und dann genau da rein, da kommt dieser König. Und dann kommt dieser König, er klingelt, man macht ihm die Tür auf und dann kommt er rein. Man wird nicht fertig mit Aufräumen, denn er sieht die ganze Unordnung, obwohl er ein Mann ist. Und er macht sich irgendwie breit. Und ich weiß nicht, ob von Wien, von euch jemand so einen Schrank hat, aber manchmal hat man so einen Schrank, man denkt, oha, Besuch kommt, und man fängt an, so alles wird da reingepfeffert, Tür zu. Man freut sich, wenn sie nicht aufklappt und das ganze Zeug wieder rausfällt. Und was macht der König? Er läuft genau auf diesen Schrank zu, auf diesen Chaosschrank, wo er vielleicht dran steht, Vorsicht, Lawinengefahr. Und er geht dahin, er macht diesen Schrank auf und macht sich da an die Arbeit. Und ich weiß nicht, wie es euch da gehen wird. Also in mir wird sich so ein sehr peinliches, betroffenes Gefühl ausbreiten. Natürlich würde ich mich schämen, oh nein, ein König kommt und er sieht dieses ganze Chaos. Aber dieser König, der in unser Leben kommen will, er sagt nicht, oha, wie sieht es denn hier aus? Sondern er sagt, entspann dich, es ist schlimmer, als du denkst. Entspann dich, es ist schlimmer, als du denkst. Egal, wie du dich anstrengst, du kannst es nicht in Ordnung bringen, sondern dafür bin ich da. Dafür bin ich da, um in deinem Leben aufzuräumen, in deinem Herzen aufzuräumen, nicht Chaos zu bringen, sondern Frieden. Und genau darin zeigt sich nicht, dass er weniger Ehre hat oder ein schwacher König ist, sondern im Gegenteil, genau darin zeigt sich die Würde von unserem König, dass er das macht. Und das Verrückte, dass dieser König eigentlich gar nicht als König angeredet werden will. Ging mir so neu auf, auch in der Vorbereitung, dass eigentlich im ganzen Neuen Testament Jesus nirgends zum einen steht, man muss ihn als König anbeten oder anreden, oder dass Paulus oder die Jünger das gemacht hätten, sondern Jesus, er kommt uns viel, viel näher, wie diese Beziehung, diese Distanz zwischen dem König und dem Untertan oder Menschen, sondern er kommt uns so nah, ja, dass wir ihn freuen, dass wir ihn Bruder nennen dürfen, dass wir ihn Herr nennen dürfen, bei aller Würde, die er hat, bei allem, wo er in unserem Leben regieren möchte, aber er versetzt uns in eine ganz andere Position, nicht in dieses, ja, König-Untertan ist, sondern er kommt zu uns und er möchte bei uns bleiben. Er setzt sich zu uns an den Tisch, wie es heißt in diesem Offenbarungstext. Ich werde hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und genau diese Tischgemeinschaft, wollen wir direkt übergehen, genau diese Tischgemeinschaft hat der König möglich gemacht. Das ist der Grund zum Jubeln, der Grund zur Freude, den wir haben, dass eben diese Tischgemeinschaft, es geht nicht nur um Nahrungsaufnahme, nicht nur um Kalorien oder Gänsebraten, es geht um Tischgemeinschaft mit dem König. Dass der König einen Platz schafft am Tisch. Und das wollen wir jetzt erleben. Wir wollen direkt übergehen ins Abendmahl. Wer ja, das mitfeiern möchte, es muss niemand. Und wir haben hinten diesmal wie Einzelkelche. Wer ein Einzelkelch möchte, der darf sich nach hinten aufstellen, den Gemeinschaftskelch, den gibt es hier vorne. Aber bevor wir zum Abendmahl übergehen, eine kurze Zeit, in der wir vielleicht über unser eigenes Leben nochmal nachdenken können, was gerade ansteht, welches Chaos ich dem König bringen will, was möchte ich ihm sagen, was möchte ich ihm vielleicht auch bekennen. Und ja, wir werden jetzt einen Moment der Stille haben und ich werde es abschließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir bekennen dir, dass wir so oft unser Leben in die eigene Hand nehmen wollen, selber regieren wollen, die vielleicht eher wie ein Esel, als ein König zu behandeln. Aber wir danken dir für deine Liebe zu uns, zu deinem Volk, zu deinen Kindern. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Vergebung, für den Frieden, den du möglich gemacht hast, den du uns geben willst in allem Chaos. Ja, und wir bitten dich, dass wir das erleben auch, jetzt im Abendmahl, Herr, diese Tischgemeinschaft ganz konkret mit dir. Und dass wir das erleben, dass du ja der König bist, der in unserem Leben regiert, der eben diesen Frieden bringt. Und segne uns die Zeit im Abendmahl und begegne du uns, Herr. Amen. Als der König verraten wurde, als das größte Chaos und die größte Schwachheit vor ihm stand, da ist er nicht vom Tisch aufgestanden und davongerannt, sondern er nahm das Brot, er brach es, sprach ein Dankgebet und sagte: Dies ist mein Leib für euch, das tut zur Erinnerung an mich. Er ist das Brot des Lebens, das uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Und genauso als der größte Schmerz und der bitterste Kelch vor ihm stand, da vergoss er nicht das Blut der Leute, die ihn ans Kreuz gebracht haben, auch nicht unser Blut, sondern nach dem Essen, da nahm er den Kelch, den Becher mit Wein und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tu das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus dem Becher trinkt. Der Leib und das Blut des Königs, gebrochen und vergossen für dich. Wenn jetzt wer möchte, wer von dem Gemeinschaftskelch möchte, einfach nach vorne kommen, in so einem Halbkreis hier aufstehen. Wer lieber ein Einzelkelch möchte, einfach nach hinten gehen, sich dort im Kreis aufstellen. Genau, und hinten Joe und Thomas, die werden das verteilen, hier vorne die Ute und ich. Und wenn es zu viele sind, einfach warten, dann machen wir nochmal eine Runde. Genau. Kommt, es ist alles bereit, heißt in der Bibel. Ja, lass uns das mal feiern. Christi Leib. Christi Leib, bin ich gebrochen. Christi Leib, bin ich gebrochen. Christi Leib, bin ich gebrochen. Christi Leib.
Oh, am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren, freigesprochen durch den Sohn. Fängt ein neues Leben in mir an. Oh, am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren, freigesprochen durch den Sohn. Fängt ein neues Leben in mir an. Ich sing Halleluja. Ich sing Halleluja. Drei Tage lag er in dem Grab. Halleluja. Weil er nicht dort blieb. Ich sing Halleluja. Jesus hat den Tod besiegt. Ich sing Halleluja. Dem, der für mich starb, ich sing Halleluja. Drei Tage lag er in dem Grab, Halleluja. Weil er nicht dort blieb, ich sing Halleluja. Jesus hat den Tod besiegt. Sein Recht auf mich verlor, freigesprochen durch den Sohn, fängt ein neues Leben in mir an. Kommt mein Herz zur Ruhe vor dir, atmet meine Seele auf vor dir, fallen meine Masken ab vor dir. Vor dir werden meine Sorgen klein vor dir. Ich meine Fäuste auf vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Ich deine Wahrheit sehen vor dir.
müssen alle Schatten fliehen vor dir. Stehe ich in deinem Sieg vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Deinen Wegen folge, dir mein Leben anvertrauen. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Deinen Wegen folge, dir mein Leben. Zu dir kommen, Herr, denn durch dein Blut hast du mich rein gemacht. In Gnade angenommen, darf ich zu dir kommen, Herr. Hast du mich rein gemacht? Schaff alles weg, was mich blockiert. Zieh mich ganz nah.